Ein Landarzt und andere Texte aus dem Alchemistengässchen. Lesung von Charlotte Eigner im Franz Kafka Gedenkraum Kierling am 9. Februar 2017 im Rahmen der Franz Kafka Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Nur einige Tage, nachdem Kafka seine Erzählung in der Strafkolonie am 10. November 1916 in München vor Publikum gelesen hatte, beginnt eine seiner produktivsten Schreibphasen. Der Kafka-Biograf Rainer Stach spricht von einem imaginativen Feuerwerk in einer Handschrift, die wie flüssige Lava erscheint. In den sogenannten blauen Oktavheften, fortlaufend mit den Buchstaben A, B, C, D benannt, entsteht in diesen Wochen eine ganze Reihe in sich abgeschlossener kürzerer Texte. Einer der Gründe für Kafkas überströmende Inspiration in diesen Wochen war, so dürfen wir annehmen, der neue Schreibort, den er in dieser Zeit gefunden hatte. Im November 1916 mietet seine Schwester Ottla eines der kleinen mittelalterlichen Häuschen im sogenannten Alchemistengässchen am Ratschin. Sie renoviert es und richtet es in schlichter Weise ein, offenbar bereits mit der Idee, es ihrem Bruder zum Schreiben zu überlassen. Ihren Eltern erzählt sie nichts davon. Kafka ist fasziniert von dem Häuschen, das aus einem einzigen Zimmer besteht, und nutzt es für sein abendliches Schreiben. Es scheint seinen Bedürfnissen in idealer Weise entsprochen zu haben. In seinen Briefen an Felice Bauer aus dieser Zeit berichtet er über sein neu gefundenes Zuhause. Brief vom 8. Dezember 1916. Ich lebe in Ottlers Haus, jedenfalls besser als jemals in den letzten 2 Jahren. Kleine Verbesserungen werden noch ausgeführt und so nähert sich die Unterkunft von Ferne der Vollkommenheit. Erreichen wird sie sie nicht, denn vollkommen wäre nur die Nachtwache. So aber gehe ich zu Beginn der schönen Zeit nach Hause, zuerst um 8, später 8:30, jetzt auch nach 9. Sonderbar, wenn man in diesen engen Gassen unter Sternenlicht sein Haus versperrt. Und 2 Tage später schreibt er: Aber schön das Wohnen dort, schön das Nachhausewandern gegen Mitternacht, über die alte Schlossstiege zur Stadt hinunter. Die Zeit des Aufbruchs nach Hause ist bereits Mitternacht geworden. Und in einem undatierten Brief an Felice Bauer um das Jahresende 1916 heißt es: Heute entspricht es mir ganz und gar in allem. Der schöne Weg hinauf, die Stille dort. Von einem Nachbarn trennt mich nur eine dünne Wand. Aber der Nachbar ist still genug. Ich trage mir das Abendessen hinauf und bin dort meistens bis Mitternacht. Dann der Vorzug des Weges nach Hause. Ich muss mich entschließen, aufzuhören. Ich habe dann den Weg, der mir den Kopf kühlt. Und das Leben dort, es ist etwas Besonderes, sein Haus zu haben, hinter der Welt die Tür nicht des Zimmers, nicht der Wohnung, sondern gleich des Hauses abzusperren. Aus der Wohnungstür geradezu in den Schnee der stillen Gasse zu treten. In wenigen Wochen schreibt Kafka an diesem Ort eine ganze Reihe kürzerer Prosastücke, von denen er bereits im Juli 1917 Kurt Wolf eine Auswahl zur Publikation anbietet. So entsteht der Erzählband »Ein Landarzt – kleine Erzählungen«, der aber kriegsbedingt erst mit großer Verzögerung 1919 erscheinen kann. Einige der Erzählungen wurden aber schon davor in Anthologien publiziert. Der Vater nahm das ihm gewidmete Buch mit der Bemerkung »Leg's auf den Nachttisch« eher uninteressiert entgegen, wie der Sohn im bekannten Brief an den Vater resignierend festhält. Sie hören nun zunächst 7 Texte aus diesem Erzählband, nämlich »Ein Landarzt«, »Auf der Galerie«, »Ein altes Blatt«, »Schakale und Araber«, »Das nächste Dorf«, »Eine kaiserliche Botschaft« und »Die Sorge des Hausvaters«. Daran anschließend liest Charlotte Eigner noch einige Prosastücke aus den Oktavheften, die Kafka nicht in den für Kurt Wolf zusammengestellten Landarztband aufgenommen hat. Sie tragen meist keine von ihm selbst stammenden Titel, sind aber zum Teil unter den von Max Brod vergebenen Titeln bekannt geworden. Aus dem Oktavheft B sind das die Texte »Die Brücke«, »Fragmente zum Jäger Gracchus«, »Der Kübelreiter«, dies ein Titel, der von Kafka selbst stammt, und »Der Schlag ans Hoftor«, und aus dem Oktavheft »Dora«, »Der Nachbar«. Abschließend noch einige kurze Bemerkungen zur Titelgeschichte »Ein Landarzt«, einer der großartigsten Texte Kafkas überhaupt. Die Figur des Landarztes trägt deutlich die Züge seines Onkels Siegfried Löwy, eines Halbbruders seiner Mutter. Er praktizierte als Arzt in Triesch, einer kleinen Stadt südöstlich von Prag. Onkel Siegfried galt als Sonderling, blieb sein Leben lang Junggeselle und hatte unter anderem ein großes Faible für Motorräder, was zu dieser Zeit durchaus ungewöhnlich war. Und er war seinem Neffen Franz offenbar sehr zugetan, verbrachte mit ihm einen Urlaub an der Ostsee und begeisterte seinen Neffen auch für die Naturheilbewegung, für gesunde Ernährung, die Müller-Diät und Ähnliches, Themen, die für Kafkas ganzes Leben bestimmend blieben. Onkel Siegfried war es auch, der Kafka im Februar 1924, also nur wenige Wochen vor seinem Tod, in Berlin besucht und dringend rät, ein Sanatorium aufzusuchen. Siegfried Löwys Ende war tragisch. Er starb 1942 von eigener Hand, um einer Deportation durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Die handschriftliche Vorlage zur Landarzterzählung findet sich in den erhaltenen Oktavheften nicht, was eine genaue Datierung unmöglich macht. Sie entstand aber wohl im Jänner oder Februar 1917. Kurt Wolf nahm diesen Text bereits 1918 in seinen Almanach Die neue Dichtung auf, also lange bevor Kafkas eigener Erzählband erschien. Vielleicht ist Kafka nie ein vollkommenerer, in sich geschlossenerer Text gelungen. Er enthält eine Fülle an symbolischen Bezügen und enigmatischen Wendungen, die kaum in allen Details aufzuklären sind. Die tief verschneite Landschaft erinnert bereits an die Atmosphäre des Schlossromans. Mit einem Schlag betreten wir hier das traumhaft surreale Universum Kafkas. Und das ist auch wörtlich zu verstehen, denn mit dem zerstreuten Schlag des Landarztes an die Tür seines Schweinestalls öffnen sich quasi die Tore zum Unbewussten. Zerstreutheit bzw. Verschlafenheit sind häufig verwendete Chiffren Kafkas, die den Kontrollverlust des Ichs und den Einbruch unbewusster Mächte anzeigen. Man weiß gar nicht, was für Dinge man im eigenen Haus vorrätig hat, kommentiert das Dienstmädchen Rosa das Geschehen, als das fremde Pferdegespann samt Pferdeknecht im eigenen Schweinestall entdeckt werden. Peter-André Alt hat in seiner Kafka-Biografie auf den interessanten Umstand hingewiesen, dass im selben Jahr, als Kafkas Erzählband entstand, Sigmund Freud seinen Aufsatz »Ein Problem der Psychoanalyse« publiziert, in dem sich der berühmt gewordene Satz vom Ich findet, das nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Die Erzählung liest sich wie eine Illustration dieser psychoanalytischen Grundthese. Kafka entwirft ein intuitives Bild für jene verborgenen, unkontrollierten Tiefen des eigenen Geistes, aus denen seine Inspiration entspringt. Es sind Abgründe, eine animalische Triebhaftigkeit zeigt sich, die in den Schweinestall verdrängt und so aus dem sozialen Alltag verbannt wird. Der im Schweinestall weggesperrte Pferdeknecht tritt aus dem eigenen Unbewussten als alter Ego des Autors hervor. Die Sinnlichkeit des Pferdeknechts steht hier als Umkehrung der geknechteten Sinnlichkeit. Dass diese Entdeckung im eigenen, schon jahrelang unbenutzten Schweinestall gemacht wird, ist dabei ebenso vielsagend wie der Umstand, dass der Landarzt Rosa, sein unschuldiges Hausmädchen, dem Pferdeknecht als Preis für das schöne Pferdegespann überlassen muss. Der Schlusssatz der Erzählung resümiert in großartiger Kürze Kafkas düstere Weltsicht. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen.
Ein Landarzt. Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe. Aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen, allein, schwenkte die Laterne. Natürlich, wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich durchmaß noch einmal den Hof. Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält, stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. »Soll ich anspannen?«, fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. »Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat«, sagte es, und wir beide lachten. »Holla, Bruder, holla, Schwester«, rief der Pferdeknecht. Und zwei Pferde, mächtige, flankenstarke Tiere, schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. »Hilf ihm«, sagte ich. Und das willige Mädchen eilte, dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfasst es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des Mädchens Wange. »Du Vieh«, schreie ich wütend, »willst du die Peitsche?« Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist und dass ich nicht weiß, woher er kommt, und dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal, immer mit den Pferden beschäftigt, nach mir um. »Steigt ein«, sagt er dann. Und tatsächlich, alles ist bereit. Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie gefahren, und ich steige fröhlich ein. »Kutschieren werde aber ich. Du kennst nicht den Weg«, sage ich. »Gewiss«, sagt er, »ich fahre gar nicht mit. Ich bleibe bei Rosa.« »Nein«, schreit Rosa und läuft im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen. Ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiterjagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen. »Du fährst mit«, sage ich zu dem Knecht, »oder ich verzichte auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben.« »Munter«, sagt er, klatscht in die Hände. Der Wagen wird fortgerissen, wie Holz in die Strömung. Noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechts birst und splittert. Dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick. Denn als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber, nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen, ohne Hemd, hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr: Doktor, lass mich sterben. Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Die Eltern stehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil. Die Schwester hat einen Stuhl für meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege sie wieder hin. Ja, denke ich lästernd, in solchen Fällen helfen die Götter, schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden zum Übermaß noch den Pferdeknecht. Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein. Was tue ich? Wie rette ich sie? Wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor, 10 Meilen von ihr entfernt, unbeherrschbare Pferde vor meinem Wagen? Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben, die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen, jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und, unbeirrt durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrachten. Ich fahre gleich wieder zurück, denke ich, als forderten mich die Pferde zur Reise auf. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Der Alte klopft mir auf die Schulter. Die Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf. In dem engen Denkkreis des Alten würde mir übel. Nur aus diesem Grunde lehne ich es ab zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund. Ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht bezahlt, bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Noch für Rosa muss ich sorgen, dann mag der Junge recht haben, und auch ich will sterben. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verendet, und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht. Aus dem Schweinestall muss ich mein Gespann ziehen. Wären es nicht zufällig Pferde, müsste ich mit Säuen fahren. So ist es. Und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon. Und wenn sie es wüssten, würden sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht. Aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen, ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht. Daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk. Aber dass ich diesmal auch noch Rosa hingeben musste, dieses schöne Mädchen, das jahrelang von mir kaum beachtet in meinem Hause lebte, dieses Opfer ist zu groß. Und ich muss es mir mit Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen, um nicht auf diese Familie loszufahren, die mir ja beim besten Willen Rosa nicht zurückgeben kann. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach dem Pelz winke, die Familie beisammen steht, der Vater schnuppert über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht, ja was erwartet denn das Volk, tränenvoll in die Lippen beißend und die Schwester ein schwerblutiges Handtuch schwenkend, bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge doch vielleicht krank ist. Ich gehe zu ihm, er lächelt mir entgegen, als brächte ich ihm etwa die allerstärkste Suppe. Ach, jetzt wiehern beide Pferde. Der Lärm soll wohl höheren Orts angeordnet die Untersuchung erleichtern. Und nun finde ich, ja, der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend, hat sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, heller werdend zu den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig sich aufsammelndem Blut, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung. In der Nähe zeigt sich noch eine Erschwerung. Wer kann das ansehen, ohne leise zu pfeifen? Würmer, an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig aus eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich im Inneren der Wunde festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen, ans Licht. Armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde aufgefunden. An dieser Blume in deiner Seite gehst du zugrunde. Die Familie ist glücklich. Sie sieht mich in Tätigkeit. Die Schwester sagt's der Mutter, die Mutter dem Vater, der Vater einigen Gästen, die auf den Fußspitzen mit ausgestreckten Armen balancierend durch den Mondschein der offenen Tür hereinkommen. »Wirst du mich retten?« flüstert schluchzend der Junge, ganz geblendet durch das Leben in seiner Wunde. So sind die Leute in meiner Gegend, immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Den alten Glauben haben sie verloren. Der Pfarrer sitzt zu Hause und zerzupft die Messgewänder, eines nach dem anderen. Aber der Arzt soll alles leisten, mit seiner zarten, chirurgischen Hand. Nun, wie es beliebt. Ich habe mich nicht angeboten. Verbraucht ihr mich zu heiligen Zwecken, lasse ich auch das mit mir geschehen. Was will ich Besseres, alter Landarzt, meines Dienstmädchens beraubt? Und sie kommen, die Familie und die Dorfältesten, und entkleiden mich. Ein Schulchor mit dem Lehrer an der Spitze steht vor dem Haus und singt eine äußerst einfache Melodie auf den Text. Entkleidet ihn, dann wird er heilen. Und heilt er nicht, so tötet ihn. Es ist nur ein Arzt. Es ist nur ein Arzt. Dann bin ich entkleidet und sehe die Finger im Barte, mit geneigtem Kopf die Leute ruhig an. Ich bin durchaus gefasst und allen überlegen und bleibe es auch, trotzdem es mir nichts hilft, denn jetzt nehmen sie mich beim Kopf und bei den Füßen und tragen mich ins Bett. Zur Mauer an die Seite der Wunde legen sie mich. Dann gehen alle aus der Stube. Die Tür wird zugemacht, der Gesang verstummt. Wolken treten vor den Mond. Warm liegt das Bettzeug um mich. Schattenhaft schwanken die Pferdeköpfe in den Fensterlöchern. Weißt du, höre ich mir ins Ohr gesagt, mein Vertrauen zu dir ist sehr gering. Du bist ja auch nur irgendwo abgeschüttelt, kommst nicht auf eigenen Füßen. Statt zu helfen, engst du mir mein Sterbebett ein. Am liebsten kratzte ich dir die Augen aus. Richtig, sage ich, es ist eine Schmach. Nun bin ich aber Arzt. Was soll ich tun? Glaube mir, es wird auch mir nicht leicht. Mit dieser Entschuldigung soll ich mich begnügen? Ach, ich muss wohl. Immer muss ich mich begnügen. Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt. Das war meine ganze Ausstattung. Junger Freund, sage ich, dein Fehler ist, du hast keinen Überblick. Ich, der ich schon in allen Krankenstuben weit und breit gewesen bin, sage dir, deine Wunde ist so übel nicht. Im spitzen Winkel mit zwei Hieben der Hacke geschaffen. Viele bieten ihre Seite an und hören kaum die Hacke im Forst, geschweige denn, dass sie ihnen näher kommt. Ist es wirklich so, oder täuschest du mich im Fieber? Es ist wirklich so. Nimm das Ehrenwort eines Amtsarztes mit hinüber. Und er nahm's und wurde still. Aber jetzt war es Zeit, an meine Rettung zu denken. Noch standen treu die Pferde an ihren Plätzen. Kleider, Pelz und Tasche waren schnell zusammengerafft. Mit dem Ankleiden wollte ich mich nicht aufhalten. Beeilten sich die Pferde wie auf der Herfahrt, sprang ich ja gewissermaßen aus diesem Bett in meines. Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück. Ich warf den Ballen in den Wagen. Der Pelz flog zu weit. Nur mit einem Ärmel hielt es sich an einem Haken fest. Gut genug. Ich schwang mich aufs Pferd. Die Riemen lose schleifend, ein Pferd kaum mit dem anderen verbunden, der Wagen irrend hinterher, den Pelz als letzter im Schnee. Munter, sagte ich. Aber munter ging's nicht. Langsam, wie alte Männer, zogen wir durch die Schneewüste. Lange klang hinter uns der neue, aber irrtümliche Gesang der Kinder. Freuet euch, ihr Patienten, der Arzt ist euch ins Bett gelegt. Niemals komme ich so nach Hause. Meine blühende Praxis ist verloren. Ein Nachfolger bestiehlt mich, aber ohne Nutzen, denn er kann mich nicht ersetzen. In meinem Hause wütet der ekle Pferdeknecht. Rosa ist sein Opfer. Ich will es nicht ausdenken. Nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden, treibe ich alter Mann mich umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen. Ich kann ihn aber nicht erreichen. Und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Finger. Betrogen. Betrogen. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen. Auf der Galerie. Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum, vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nicht aussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnete graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind. Vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riefe das »Halt« durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen. Der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt. Sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben. Schließlich in Selbstüberwindung, es knallend gibt. Neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt. Vor dem großen Salto Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen. Schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen, ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Das nächste Dorf. Mein Großvater pflegte zu sagen, das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt, in Erinnerung, drängt es sich mir so zusammen, dass ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Mensch sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, dass, von unglücklichen Zufällen ganz abgesehen, schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht. Eine kaiserliche Botschaft. Der Kaiser, so heißt es, hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Dem Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr geflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sie sich noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes, alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs. Vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist zu groß. Ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen, und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos, müht er sich ab. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Höfe wären zu durchmessen, und nach den Höfen der zweite umschließende Palast, und wieder Treppen und Höfe und wieder ein Palast und so weiter, durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor, aber niemals, niemals kann es geschehen. Liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch, und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Die Sorge des Hausvaters. Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen, und sie suchen aufgrund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen aber lässt wohl mit Recht darauf schließen, dass keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann. Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache, sternartige Zwirnspule. Und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen. Allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinander geknotete, aber auch ineinander verfilzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor. Und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mithilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen. Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür. Nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas derartiges hinweisen würden. Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres lässt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist. Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen, da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt, doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man ihm keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn, schon seine Winzigkeit verführt dazu, wie ein Kind. »Wie heißt du denn?« fragt man ihn. »Odradek«, sagt er. »Und wo wohnst du?« »Unbestimmter Wohnsitz«, sagt er und lacht. Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten. Oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein scheint. Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt, und daran hat es sich zerrieben. Das trifft bei Odradek nicht zu. Sollte er also einstmals, etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinder, mit nachschleifendem Zwirnsfaden die Treppe hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemandem. Aber die Vorstellung, dass er mich auch noch überleben sollte, ist mir fast eine schmerzliche. Der Kübelreiter. Verbraucht alle Kohle. Leer der Kübel. Sinnlos die Schaufel. Kälte atmend der Ofen. Das Zimmer vollgeblasen von Frost. Vor dem Fenster Bäume starr im Reif. Der Himmel ein silberner Schild gegen den, der von ihm Hilfe will. Ich muss Kohle haben, ich darf doch nicht erfrieren. Hinter mir der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso. Infolgedessen muss ich scharf zwischendurch reiten und in der Mitte beim Kohlenhändler Hilfe suchen. Gegen meine gewöhnlichen Bitten aber ist er schon abgestumpft. Ich muss ihm ganz genau nachweisen, dass ich kein einziges Kohlenstäubchen mehr habe und dass er daher für mich geradezu die Sonne am Firmament bedeutet. Ich muss kommen wie der Bettler, der röchelnd vor Hunger an der Türschwelle verenden will und dem deshalb die Herrschaftsköchin den Bodensatz des letzten Cafés einzuflößen sich entscheidet. Ebenso muss mir der Händler, wütend, aber unter dem Strahl des Gebotes »Du sollst nicht töten«, eine Schaufel voll in den Kübel schleudern. Meine Auffahrt schon, muss es entscheiden. Ich reite deshalb auf dem Kübel hin, als Kübelreiter, die Hand oben am Griff, dem einfachsten Zaumzeug, drehe ich mich beschwerlich die Treppe hinab. Unten aber steigt mein Kübel auf. Prächtig, prächtig. Kamele, niedrig am Boden hingelagert, steigen sich schüttelnd unter dem Stock des Führers nicht schöner auf. Durch die festgefrorene Gasse geht es in ebenmäßigem Trab. Oft werde ich bis zur Höhe der ersten Stockwerke gehoben. Niemals sinke ich bis zur Haustür hinab. Und außergewöhnlich hoch schwebe ich vor dem Kellergewölbe des Händlers, indem er tief unten an seinem Tischchen kauert und schreibt. Um die übergroße Hitze abzulassen, hat er die Tür geöffnet. Kohlenhändler, rufe ich mit vor Kälte hohlgebrannter Stimme in Rauchwolken des Atems gehüllt. Bitte, Kohlenhändler, gib mir ein wenig Kohle. Mein Kübel ist schon so leer, dass ich auf ihm reiten kann. Sei so gut, sobald ich kann, bezahle ich's. Der Händler legt die Hand ans Ohr. Hör ich recht? Fragte er über die Schulter hinweg seine Frau, die auf der Ofenbank strickt. Hör ich recht? Eine Kundschaft? Ich höre gar nichts, sagt die Frau, ruhig aus- und einatmend über den Stricknadeln, wohlig im Rücken gewärmt. Oh ja, rufe ich, bin es, eine alte Kundschaft, treu ergeben, nur augenblicklich mittellos. Frau, sagt der Händler, es ist jemand, so sehr kann ich mich doch nicht täuschen. Eine alte, sehr alte Kundschaft muss es sein, die mir so zum Herzen zu sprechen weiß. Was hast du, Mann? Sagt die Frau und drückt einen Augenblick ausruhend die Handarbeit an die Brust. Niemand ist es. Die Gasse ist leer. Alle unsere Kundschaft ist versorgt. Wir können für Tage das Geschäft sperren und ausruhen. Aber ich sitze doch hier auf dem Kübel, rufe ich, und gefühllose Tränen der Kälte verschleiern mir die Augen. Bitte seht doch herauf, ihr werdet mich gleich entdecken. Um eine Schaufel voll, bitte ich. Und gebt ihr zwei, macht ihr mich überglücklich. Es ist doch schon alle übrige Kundschaft versorgt. Ach, hört dich es doch schon in meinem Kübel klappern. Ich komme, sagt der Händler, und kurzbeinig will er die Kellertreppe emporsteigen, aber die Frau ist schon bei ihm, hält ihn beim Arm fest und sagt, du bleibst. Lässt du von deinem Eigensinn nicht ab, so gehe ich hinaus. Erinnere dich an deinen schweren Husten heute Nacht. Aber für ein Geschäft, und sei es auch nur ein eingebildetes, vergisst du Frau und Kind und opferst deine Lungen. Ich gehe. Dann nenn ihm aber alle Sorten, die wir auf Lager haben. Die Preise rufe ich dir nach. Gut, sagt die Frau und steigt zur Gasse auf. Natürlich sieht sie mich gleich. Frau Kohlenhändlerin, rufe ich, ergebenen Gruß, nur eine Schaufel Kohle, gleich hier in den Kübel, ich führe sie selbst nach Hause, eine Schaufel von der schlechtesten. Ich bezahle sie natürlich voll, aber nicht gleich, nicht gleich. Was für ein Glockenklang sind die zwei Worte nicht gleich. Und wie sinnverwirrend, mischen sie sich mit dem Abendläuten, das eben vom nahen Kirchturm zu hören ist. »Was will er also haben?« ruft der Händler. »Nichts«, ruft die Frau zurück. »Es ist ja nichts. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Nur 6 Uhr läutet es und wir schließen. Ungeheuer ist die Kälte. Morgen werden wir wahrscheinlich noch viel Arbeit haben.« »Sie sieht nichts?« und hört nichts. Aber dennoch löst sie das Schürzenband und versucht mich mit der Schürze fortzuwehen. Leider gelingt es. Alle Vorzüge eines guten Reittiers hat mein Kübel. Widerstandskraft hat er nicht. Zu leicht ist er. Eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom Boden. »Du Böse«, rufe ich noch zurück, während sie zum Geschäft sich wendend halb verächtlich, halb befriedigt mit der Hand in die Luft schlägt. Du Böse! Um eine Schaufel von der schlechtesten habe ich gebeten, und du hast sie mir nicht gegeben. Und damit steige ich in die Regionen der Eisgebirge und verliere mich auf Nimmerwiedersehen. Die Brücke. Ich war steif und kalt. Ich war eine Brücke. Über einem Abgrund lag ich. Diesseits waren die Fußspitzen, jenseits die Hände eingebohrt. In bröckelndem Lehm habe ich mich festgebissen. Die Schöße meines Rockes wehten zu meinen Seiten. In der Tiefe lärmte der eisige Forellenbach. Kein Tourist verirrte sich zu dieser unwegsamen Höhe. Die Brücke war in den Karten noch nicht eingezeichnet. So lag ich und wartete. Ich musste warten. Ohne abzustürzen kann keine einmal errichtete Brücke aufhören, Brücke zu sein. Einmal, gegen Abend war es der erste, war es der tausendste, ich weiß nicht. Meine Gedanken gingen immer in einem Wirrwarr und immer in der Runde. Gegen Abend im Sommer. Dunkler rauschte der Bach. Da hörte ich einen Mannesschritt. Zu mir. Zu mir. Strecke dich, Brücke. Setze dich in Stand. Geländerloser Balken halte den dir Anvertrauten. Die Unsicherheit seines Schrittes gleiche unmerklich aus. Schwankte aber, dann gib dich zu erkennen und wie ein Berggott schleudere ihn ans Land. Er kam. Mit der Eisenspitze seines Stockes beklopfte er mich. Dann hob er mit ihr meine Rockschöße und ordnete sie auf mir. In mein buschiges Haar fuhr er mit der Spitze und ließ sie, wahrscheinlich wild umherblickend, lange drin liegen. Dann aber, gerade träumte ich ihm nach über Berg und Tal, sprang er mit beiden Füßen mir mitten auf den Leib. Ich erschauerte in wildem Schmerz, gänzlich unwissend, wer war es? Ein Kind? Ein Turner? Ein Waghalsiger? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Ein Vernichter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. Brücke dreht sich um. Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon. Ich stürzte und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich angestarrt hatten, aus dem rasenden Wasser. Jäger Gracchus, Fragment 1. Zwei Knaben saßen auf der Kaimauer und spielten Würfel. Ein Mann las eine Zeitung auf den Stufen eines Denkmals im Schatten des säbelschwingenden Helden. Ein Mädchen am Brunnen füllte Wasser in ihre Bütte. Ein Obstverkäufer lag neben seiner Ware und blickte auf den See hinaus. In der Tiefe einer Kneipe sah man durch die leeren Tür- und Fensterlöcher zwei Männer beim Wein. Der Wirt saß vorn an einem Tisch und schlummerte. Eine Barke schwebte leise, als werde sie über dem Wasser getragen, in den kleinen Hafen. Ein Mann in blauem Kittel stieg ans Land und zog die Seile durch die Ringe. Zwei andere Männer in dunklen Röcken mit Silberknöpfen trugen hinter dem Bootsmann eine Bahre, auf der unter einem großen, blumengemusterten, gefransten Seidentuch offenbar ein Mensch lag. Auf dem Kai kümmerte sich niemand um die Ankömmlinge. Selbst als sie die Bahre niederstellten, um auf den Bootsführer zu warten, der noch an den Seilen arbeitete, trat niemand heran. Niemand richtete eine Frage an sie. Niemand sah sie genauer an. Der Führer wurde noch ein wenig aufgehalten durch eine Frau, die ein Kind an der Brust mit aufgelösten Haaren sich jetzt auf Deck zeigte. Dann kam er, wies auf ein gelbliches, zweistöckiges Haus, das sich links nahe beim Wasser geradlinig erhob. Die Träger nahmen die Last auf und trugen sie durch das niedrige, aber von schlanken Säulen gebildete Tor. Ein kleiner Junge öffnete ein Fenster, bemerkte noch gerade, wie der Trupp im Haus verschwand, und schloss das Fenster wieder eilig. Auch das Tor wurde nun geschlossen. Es war aus schwarzem Eichenholz, sorgfältig gefügt. Ein Taubenschwarm, der bisher den Glockenturm umflogen hatte, ließ sich jetzt auf dem Platz vor dem Hause nieder. Als werde im Hause ihre Nahrung aufbewahrt, sammelten sich die Tauben vor dem Tor. Eine flog bis zum ersten Stock auf und pickte an die Fensterscheibe. Es waren hellfarbige, wohlgepflegte, lebhafte Tiere. In großem Schwung warf ihnen die Frau aus der Barke Körner hin. Die sammelten sie auf und flogen dann zu der Frau hinüber. Ein Mann im Zylinderhut mit Trauerband kam eines der schmalen, stark abfallenden Gässchen, die zum Hafen führten, herab. Er blickte aufmerksam umher. Alles bekümmerte ihn. Der Anblick von Unrat in einem Winkel ließ ihn das Gesicht verzerren. Auf den Stufen des Denkmals lagen Obstschalen. Er schob sie im Vorübergehen mit seinem Stock hinunter. An der Säulentür klopfte er an. Gleichzeitig nahm er den Zylinderhut in seine schwarz behandschuhte Rechte. Gleich wurde geöffnet. Wohl 50 kleine Knaben bildeten ein Spalier im langen Flurgang und verbeugten sich. Der Bootsführer kam die Treppe herab, begrüßte den Herrn, führte ihn hinauf. Im ersten Stockwerk umging er mit ihm den von leicht gebauten, zierlichen Loggien umgebenen Hof und beide traten, während die Knaben in respektvoller Entfernung nachdrängten, in einen kühlen, großen Raum an der Hinterseite des Hauses, dem gegenüber kein Haus mehr, sondern nur eine kahle, grauschwarze Felsenwand zu sehen war. Die Träger waren damit beschäftigt, zu Häupten der Bahre einige lange Kerzen aufzustellen und anzuzünden. Aber Licht entstand dadurch nicht. Es wurden förmlich nur die früher ruhenden Schatten aufgescheucht und flackerten über die Wände. Von der Bahre war das Tuch zurückgeschlagen. Es lag dort ein Mann mit wild durcheinandergewachsenem Haar und Bart, gebräunter Haut, etwa einem Jäger gleichend. Er lag bewegungslos, scheinbar atemlos, mit geschlossenen Augen da. Trotzdem deutete nur die Umgebung an, dass es vielleicht ein Toter war. Der Herr trat zur Bahre, legte eine Hand dem Daliegenden auf die Stirn, kniete dann nieder und betete. Der Bootsführer winkte den Trägern, das Zimmer zu verlassen. Sie gingen hinaus, vertrieben die Knaben, die sich draußen angesammelt hatten, und schlossen die Tür. Dem Herrn schien aber auch diese Stille noch nicht zu genügen. Er sah den Bootsführer an, dieser verstand und ging durch eine Seitentür ins Nebenzimmer. Sofort schlug der Mann auf der Bahre die Augen auf, wandte schmerzlich lächelnd das Gesicht dem Herrn zu und sagte: »Wer bist du?« Der Herr erhob sich ohne sichtbares Staunen aus seiner knienden Stellung und antwortete: »Der Bürgermeister von Riva.« Der Mann auf der Bahre nickte, zeigte mit schwach ausgestrecktem Arm auf einen Sessel und sagte, nachdem der Bürgermeister seiner Einladung gefolgt war: »Ich wusste es ja, Herr Bürgermeister, aber im ersten Augenblick habe ich immer alles vergessen. Alles geht mir in der Runde und es ist besser, ich frage, auch wenn ich alles weiß. Auch Sie wissen wahrscheinlich, dass ich der Jäger Gracchus bin.« »Gewiss«, sagte der Bürgermeister, »Sie wurden mir heute in der Nacht angekündigt. Wir schliefen längst. Da rief gegen Mitternacht meine Frau: Salvatore, so heiße ich, sieh die Taube im Fenster. Es war wirklich eine Taube, aber groß wie ein Hahn. Sie flog zu meinem Ohr und sagte: »Morgen kommt der tote Jäger Gracchus. Empfange ihn im Namen der Stadt.« Der Jäger nickte und zog die Zungenspitze zwischen den Lippen durch. »Ja, die Tauben fliegen vor mir her.« »Glauben Sie aber, Herr Bürgermeister, dass ich in Riva bleiben soll?« »Das kann ich noch nicht sagen«, antwortete der Bürgermeister. »Sind Sie tot?« »Ja«, sagte der Jäger, »wie Sie sehen. Vor vielen Jahren, es müssen aber schon ungemein viele Jahre sein, stürzte ich im Schwarzwald, das ist in Deutschland, von einem Felsen, als ich eine Gemse verfolgte. Seitdem bin ich tot.« »Aber Sie leben doch auch«, sagte der Bürgermeister. »Gewissermaßen«, sagte der Jäger, »gewissermaßen lebe ich auch. Mein Todeskahn verfehlte die Fahrt. Eine falsche Drehung des Steuers, ein Augenblick der Unaufmerksamkeit des Führers, eine Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat, ich weiß nicht, was es war. Nur das weiß ich, dass ich auf der Erde blieb und dass mein Kahn seither die irdischen Gewässer befährt. So reise ich, der nur in seinen Bergen leben wollte, nach meinem Tode durch alle Länder der Erde.« »Und Sie haben keinen Teil am Jenseits?«, fragte der Bürgermeister mit gerunzelter Stirne. »Ich bin«, antwortete der Jäger, »immer auf der großen Treppe, die hinaufführt. Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich herum, bald oben, bald unten, bald rechts, bald links, immer in Bewegung. Nehme ich aber den größten Aufschwung und leuchtet mir schon oben das Tor, erwache ich auf meinem alten, in irgendeinem irdischen Gewässer öde steckenden Kahn. Der Grundfehler meines einstmaligen Sterbens umgrinst mich in meiner Kajüte. Julia, die Frau des Bootsführers, klopft und bringt mir zu meiner Bahre das Morgengetränk des Landes, dessen Küste wir gerade befahren.« »Ein schlimmes Schicksal«, sagte der Bürgermeister mit abwehrend erhobener Hand. »Und Sie tragen gar keine Schuld daran?« »Keine«, sagte der Jäger. »Ich war Jäger. Ist das etwa eine Schuld? Aufgestellt war ich als Jäger im Schwarzwald, wo es damals noch Wölfe gab. Ich lauerte auf, schoss, traf, zog das Fell ab. Ist das eine Schuld? Meine Arbeit wurde gesegnet. Der große Jäger vom Schwarzwald hieß ich. Ist das eine Schuld?« »Ich bin nicht berufen, das zu entscheiden«, sagte der Bürgermeister. »Doch scheint auch mir keine Schuld darin zu liegen. Aber wer trägt denn die Schuld?« »Der Bootsmann«, sagte der Jäger. Jäger Gracchus, Fragment 2. »Und nun gedenken Sie, bei uns in Riva zu bleiben?«, fragte der Bürgermeister. »Ich gedenke nicht«, sagte der Jäger lächelnd und legte, um den Spott gut zu machen, die Hand auf das Knie des Bürgermeisters. »Ich bin hier. Mehr weiß ich nicht. Mehr kann ich nicht tun. Mein Kahn ist ohne Steuer. Er fährt mit dem Wind, der in den untersten Regionen des Todes bläst.« Jäger Gracchus, Fragment 3. Niemand wird lesen, was ich hier schreibe. Niemand wird kommen, mir zu helfen. Wäre als Aufgabe gesetzt, mir zu helfen, so blieben alle Türen aller Häuser geschlossen, alle Fenster geschlossen, alle liegen in den Betten, die Decken über den Kopf geschlagen. Eine nächtliche Herberge, die ganze Erde. Das hat guten Sinn, denn niemand weiß von mir. Und wüsste er von mir, so wüsste er meinen Aufenthalt nicht. Und wüsste er meinen Aufenthalt, so wüsste er, mich dort nicht festzuhalten. So wüsste er nicht, wie mir zu helfen. Der Gedanke, mir helfen zu wollen, ist eine Krankheit und muss im Bett geheilt werden. Das weiß ich und schreibe also nicht, um Hilfe herbeizurufen. Selbst wenn ich in Augenblicken, unbeherrscht wie ich bin, zum Beispiel gerade jetzt, sehr stark daran denke. aber es genügt wohl zum Austreiben solcher Gedanken, wenn ich umherblicke und mir vergegenwärtige, wo ich bin und, das darf ich wohl behaupten, seit Jahrhunderten wohne. Ich liege, während ich dieses schreibe, auf einer Holzpritsche, habe, es ist kein Vergnügen, mich zu betrachten, ein schmutziges Totenhemd an. Haar und Bart, grau und schwarz, geht unentwirrbar durcheinander. Meine Beine sind mit einem großen, seidenen, blumengemusterten, langgefransten Frauentuch bedeckt. Zu meinen Häupten steht eine Kirchenkerze und leuchtet mir. An der Wand mir gegenüber ist ein kleines Bild, ein Buschmann offenbar, der mit einem Speer nach mir zielt und hinter einem großartig bemalten Schild sich möglichst deckt. Man begegnet auf Schiffen manchen dummen Darstellungen, diese ist aber eine der dümmsten. Sonst ist mein Holzkäfig ganz leer. Durch eine Luke der Seitenwand kommt die warme Luft der südlichen Nacht und ich höre das Wasser an die alte Barke schlagen. Hier liege ich seit damals, als ich, noch lebendiger Jäger Gracchus, zu Hause im Schwarzwald eine Gemse verfolgte und abstürzte. Alles ging der Ordnung nach. Ich verfolgte, stürzte ab, verblutete in einer Schlucht, war tot, und diese Barke sollte mich ins Jenseits tragen. Ich erinnere mich noch, wie fröhlich ich mich hier auf der Pritsche ausstreckte zum ersten Mal. Niemals hatten die Berge solchen Gesang von mir gehört, wie diese vier damals noch dämmerigen Wände. Ich hatte gern gelebt und war gern gestorben. Glücklich warf ich, ehe ich den Bord betrat, das Lumpenpack der Büchse, der Tasche, des Jagdrocks vor mir hinunter, das ich immer stolz getragen hatte. Und in das Totenhemd schlüpfte ich, wie ein Mädchen, ins Hochzeitskleid. Hier lag ich und wartete. Dann geschah. Der Schlag ans Hoftor. Es war Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder in Zerstreutheit oder drohte nur mit der Faust und schlug gar nicht. 100 Schritte weiter, an der nach links sich wendenden Landstraße, begann das Dorf. Wir kannten es nicht, aber gleich nach dem ersten Haus kamen Leute hervor und winkten uns, freundschaftlich aber warnend, selbst erschrocken, gebückt vor Schrecken. Sie zeigten nach dem Hof, an dem wir vorübergekommen waren, und erinnerten uns an den Schlag ans Tor. Die Hofbesitzer werden uns verklagen, gleich werde die Untersuchung beginnen. Ich war sehr ruhig und beruhigte auch meine Schwester. Sie hatte den Schlag wahrscheinlich gar nicht getan, und hätte sie ihn getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt ein Prozess geführt. Ich suchte das auch den Leuten um uns begreiflich zu machen. Sie hörten mich an, enthielten sich aber eines Urteils. Später sagten sie, nicht nur meine Schwester, auch ich als Bruder werde angeklagt werden. Ich nickte lächelnd. Alle blickten wir zum Hofe zurück, wie man eine ferne Rauchwolke beobachtet und auf die Flamme wartet. Und wirklich, bald sahen wir Reiter ins weit offene Hoftor einreiten. Staub erhob sich, verhüllte alles. Nur die Spitzen der hohen Lanzen blitzten. Und kaum war die Truppe im Hof verschwunden, schien sie gleich die Pferde gewendet zu haben und war auf dem Wege zu uns. Ich drängte meine Schwester fort, ich werde alles allein ins Reine bringen. Sie weigerte sich, mich allein zu lassen. Ich sagte, sie solle sich also wenigstens umkleiden, um in einem besseren Kleid vor die Herren zu treten. Endlich folgte sie und machte sich auf den langen Weg nach Hause. Schon waren die Reiter bei uns. Noch von den Pferden herab fragten sie nach meiner Schwester. Sie sei augenblicklich nicht hier, wurde ängstlich geantwortet, werde aber später kommen. Die Antwort wurde fast gleichgültig aufgenommen. Wichtig schien vor allem, dass sie mich gefunden hatten. Es waren hauptsächlich zwei Herren, der Richter, ein junger, lebhafter Mann und sein stiller Gehilfe, der Assmann genannt wurde. Ich wurde aufgefordert, in die Bauernstube einzutreten. Langsam, den Kopf wiegend, an den Hosenträgern rückend, setzte ich mich unter den scharfen Blicken der Herren in Gang. Noch glaubte ich fast, ein Wort werde genügen, um mich, den Städter, sogar noch unter Ehren aus diesem Bauernvolk zu befreien. Aber als ich die Schwelle der Stube überschritten hatte, sagte der Richter, der vorgesprungen war und mich schon erwartete: »Dieser Mann tut mir leid.« Es war aber über allem Zweifel, dass er damit nicht meinen gegenwärtigen Zustand meinte, sondern das, was mit mir geschehen würde. Die Stube sah einer Gefängniszelle ähnlicher als einer Bauernstube. Große Steinfliesen, dunkel, ganz kahle Wand. Irgendwo eingemauert ein eiserner Ring. In der Mitte etwas, das halb Pritsche, halb Operationstisch war. Könnte ich noch andere Luft schmecken als die des Gefängnisses? Das ist die große Frage. Oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlassung hätte. Der Nachbar. Mein Geschäft ruht ganz auf meinen Schultern. Zwei Fräulein mit Schreibmaschinen und Geschäftsbüchern im Vorzimmer, mein Zimmer mit Schreibtisch, Kassa, Beratungstisch, Clubsessel, Telefon. Das ist mein ganzer Arbeitsapparat. So einfach zu überblicken, so leicht zu führen. Ich bin jung und die Geschäfte rollen vor mir her. Ich klage nicht. Ich klage nicht. Seit Neujahr hat ein junger Mann die kleine, leerstehende Nebenwohnung, die ich ungeschickterweise so lange zu mieten gezögert habe, frischweg gemietet. Auch ein Zimmer mit Vorzimmer, außerdem aber noch eine Küche. Zimmer und Vorzimmer hätte ich wohl brauchen können. Meine zwei Fräulein fühlen sich schon manchmal überlastet. Aber wozu hätte die Küche gedient? Dieses kleinliche Bedenken ist daran schuld, dass ich mir die Wohnung habe wegnehmen lassen. Nun sitzt dort dieser junge Mann. Harras heißt er. Was er dort eigentlich macht, weiß ich nicht. Auf der Tür steht nur Harras Büro. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Man hat mir mitgeteilt, es sei ein Geschäft ähnlich dem meinigen. Vor Kreditgewährung könne man nicht geradezu warnen, denn es handle sich doch um einen jungen, aufstrebenden Mann, dessen Sache vielleicht Zukunft habe. Doch könne man zum Kredit auch nicht geradezu raten, denn gegenwärtig sei allem Anschein nach kein Vermögen vorhanden. Die übliche Auskunft, die man gibt, wenn man nichts weiß. Manchmal treffe ich Harras auf der Treppe. Er muss es immer außerordentlich eilig haben. Er huscht förmlich an mir vorüber. Genau gesehen habe ich ihn noch gar nicht. Den Büroschlüssel hält er schon vorbereitet in der Hand. Im Augenblick hat er die Tür geöffnet, wie der Schwanz einer Ratte ist er hineingeglitten und ich stehe nur wieder vor der Tafel Harras Büro, die ich schon viel öfter gelesen habe, als sie es verdient. Diese elend dünnen Wände, die den ehrlich tätigen Mann verraten, den Unehrlichen aber decken. Mein Telefon ist an der Zimmerwand angebracht, die mich von meinem Nachbarn trennt. Doch hebe ich das bloß als besonders ironische Tatsache hervor. Selbst wenn es an der entgegengesetzten Wand hing, würde man in der Nebenwohnung alles hören. Ich habe mir abgewöhnt, den Namen der Kunden beim Telefon zu nennen. Aber es gehört natürlich nicht viel Schlauheit dazu, aus charakteristischen, aber unvermeidlichen Wendungen des Gesprächs die Namen zu erraten. Manchmal umtanze ich, die Hörmuschel am Ohr, von Unruhe gestachelt, auf den Fußspitzen den Apparat und kann es doch nicht verhüten, dass Geheimnisse preisgegeben werden. Natürlich werden dadurch beim Telefonieren auch meine geschäftlichen Entscheidungen unsicherer, meine Stimme zittrig. Was macht Harras, während ich telefoniere? Wollte ich sehr übertreiben, aber das muss man oft, um sich Klarheit zu verschaffen, so könnte ich sagen, Harras braucht kein Telefon, er benutzt meines. Er hat sein Kanapee an die Wand gerückt und horcht. Ich dagegen muss, wenn geläutet wird, zum Telefon laufen, die Wünsche des Kunden entgegennehmen, schwerwiegende Entschlüsse fassen, groß angelegte Überredungen ausführen. Vielleicht wartet er gar nicht das Ende des Gesprächs ab, sondern erhebt sich nach der Gesprächsstelle, die ihn über den Fall genügend aufgeklärt hat, huscht nach seiner Gewohnheit durch die Stadt und ehe ich die Hörmuschel aufgehängt habe, ist er vielleicht schon daran, mir entgegenzuarbeiten.